ARD Sounds.
Und dann kam der Tag des ersten Ultraschalls. Und ich habe sofort auf jeden Fall zwei Fruchtblasen gesehen. Und der Arzt meinte dann auch schon so, aha, der wurde dann auch ruhig. Und dann sah ich auf einmal einen dritten und dann, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie es weiterging. Also ich bin dann in eine totale Schockstarre verfallen.
Hallo bei Das wahre Leben, ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Vanessa. Vanessa und ihr Mann sind seit vielen Jahren ein glückliches Paar, Kinder würden das Familienglück perfekt machen. Aber es will lange nicht klappen. Vanessa wird nicht schwanger und deswegen entscheiden sich die beiden, Pflegekinder aufzunehmen. Und wenige Monate später hoffen Vanessa und ihr Mann gerade darauf, ihre Zwillingsmädchen adoptieren zu können. Da bemerkt Vanessa, dass sie schwanger ist. Und zwar mit Drilling. Überraschung. Aber erstmal herzlich willkommen, Vanessa.
Hi, danke.
Vanessa, tasten wir uns doch mal langsam an die Situation ran, über die ich gerade gesprochen habe. Erstmal ganz grundsätzlich, ich habe gesagt, Überraschung. Liebst du Überraschungen im Leben oder planst du lieber voraus?
Ich bin eher Typ Überraschung.
Dann wurdest du ja reichlich beschenkt in dem Moment und in der Situation. Ja, wenn wir mal auf eure Beziehung eingehen, du kanntest deinen Mann ja schon, seitdem du klein bist. Ihr wart in München Nachbarn, habt euch dann aus den Augen verloren und viele Jahre später wieder getroffen. Wie überraschend war es denn für dich, dich plötzlich in ihn zu verlieben?
Tatsächlich sehr überraschend. Wir sind ja miteinander groß geworden und mein Mann war immer mit meinem Bruder sehr eng befreundet und als Nachbarn hängt man natürlich ständig irgendwie zusammen auf der Straße ab oder eben bei dem anderen zu Hause. Und als wir dann älter wurden und dann auch so die Hauspartys starteten, immer natürlich dann, wenn die Eltern gerade mal nicht da waren, kam es dann sogar irgendwann mal so weit, dass ich ihn rausgeschmissen habe, weil ich ihn so doof fand. Der stand da mit seinen Dreadlocks und seinem Nasenring und irgendwie fand ich ihn halt doof und habe gesagt, so nee, du musst jetzt gehen, ich finde das jetzt doof hier.
Also Liebe auf den ersten Blick war es auf keinen Fall.
Nee, war es nicht. Genau. Ja. Es war eher so der nervige Freund vom großen Bruder irgendwie, ja.
Und dann, wie hat sich das dann ergeben? Was hat dann plötzlich gepasst? Worin hast du dich verliebt?
Ja, das war total spannend, weil ich habe zu der Zeit in Düsseldorf gelebt und mein Mann war eigentlich schon auch in Südafrika und war immer mehr hin und her, also München, Kapstadt. Und dann, wie es halt jedes Jahr ist, in München kommt die fünfte Saison, die fünfte Jahreszeit des Oktoberfest. Und da sind wir wieder ineinander gelaufen und haben angefangen, uns zu unterhalten. Und irgendwie, ich meine, wer schon mal auf dem Oktoberfest war in München, weiß, dass es sehr laut und sehr wild und eigentlich alles andere als ruhig ist. Aber irgendwie haben wir angefangen zu reden und es war so, als ob die Welt außenrum irgendwie gar nicht mehr existiert. Mhm. Und so verbrachten wir dann den ganzen Abend und ja, und dann haben wir das alles natürlich schon ruhig angehen lassen, weil es war ja klar, ich bin in Düsseldorf, er pendelt zwischen Kapstadt und München und ist eigentlich viel mehr in Kapstadt. Und dann haben wir erstmal geschaut, was so wird.
Aber so wie ihr nicht aufgehört habt zu reden, so zumindest hat sich das jetzt angehört an diesem Tag, so habt ihr auch nicht mehr voneinander gelassen. Ne? Ja. Du hast ja dann irgendwann entschieden, ich ziehe zu ihm. Ihr habt geheiratet, wolltet dann auch Kinder, aber der Wunsch blieb ja lange unerfüllt. Wie hart war das für euch beide?
Ja, es war eine ganz komische Zeit, weil wir waren total gesund, wir haben uns gesund ernährt, wir haben gesund gelebt, wir haben viel Sport gemacht, wir waren viel draußen und es war am Anfang so, okay, ja, das klappt dann schon und nach anderthalb Jahren war dann irgendwie so, und dann ist man halt mal so ein bisschen auf Ursachenforschung gegangen. Und ich meine, die Zeit hat uns schon sehr zusammengeschweißt, ehrlicherweise, weil, ja, wie es halt immer so ist, wenn man große Wünsche hat und die nicht sofort klappen, dann muss man halt daran arbeiten. Und entweder in dem Prozess verliert man sich oder man wächst halt zusammen. Und bei uns war das so, dass es uns sehr zusammengeschweißt hat. Und es war klar, wir schaffen alles zusammen und egal wie.
Und wenn du sagst, große Wünsche, wie wichtig war das denn, diese Vorstellung, Familie zu sein, Kinder zu haben für euch beide?
Also für mich definitiv sehr wichtig. Für mich war schon immer klar, schon als ich Kind war, dass ich selber mal Kinder will. Und also ich habe mich schon als Kind irgendwie so als die Mama gesehen. Und bei Philipp war das ein bisschen anders. Also für den war längere Zeit gar nicht so wirklich klar, ob er das eigentlich wirklich will. Und dann waren wir gemeinsam auf einer größeren Reise und haben da auch intensiv darüber geredet. Und dann hat er das einfach irgendwie einfach mal echt gesagt, also dass er das gar nicht weiß. Und das war natürlich in dem Moment für mich ein Schock. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, jetzt haben wir noch irgendwie 6 Monate Reise miteinander vor uns. Was machen wir denn jetzt? Mhm. Und dann bin ich irgendwie in diesem Prozess. Ist das schon so lange her? Ich müsste jetzt mal nochmal wirklich in mich gehen. Aber in dem Prozess wurde mir dann irgendwann klar, egal wie, ich will mit Philipp sein. Und ob das,
ich will ihn auf jeden Fall.
Und ob das bedeutet Kinder oder nicht, habe ich dann so in den 6 Monaten, die dann folgten, für mich irgendwie mit Frieden abgeschlossen und habe das Vertrauen ins Universum geschickt und gesagt, ja, das wird schon so kommen, wie es kommen soll. Ja, und dann kamen wir von der Reise zurück und auf einmal morgens wachten wir auf und dann sagt Philipp, ah, übrigens, er will jetzt doch Kinder.
Ja, wer weiß, vielleicht hing das ja sogar zusammen. Ne? Manchmal muss man ja so von Dingen loslassen, dass sie wieder auf einen zukommen.
Absolut. Ne?
Vielleicht war das genau richtig, dass sich das alles so ergeben hat. Ihr habt ja dann in dieser harten Zeit auch drüber nachgedacht, als Pflegeeltern zumindest schon mal über eine gewisse Zeit für ein Kind da zu sein. Wie war denn dann die Situation, als es dann konkreter wurde und sich die Chance plötzlich aufgetan hat?
Ja, also wie das war, puh. Also es war, ich sag's mal so, ich gehe mal nochmal einen Schritt zurück. Für uns war es immer schon eigentlich klar, dass wir gerne, also nicht immer schon, aber von dem Moment dann, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen eine Familie und wir wollen Kinder und auch Philipp will Kinder, haben wir eigentlich viel darüber geredet, dass es ja auch wirklich schön wäre, ein Kind zu adoptieren. Mhm. Und das war auf jeden Fall von Beginn an unsere Intention. Und wir hatten aber dann so den Plan, erst leibliche Kinder und dann eben adoptieren. Und dann passierten die leiblichen Kinder aber nicht. Und durch meine Arbeit als Doula, das ist eine emotionale Geburtsbegleitung, und meiner freiwilligen Arbeit, die ich dort in Kapstadt in verschiedenen Einrichtungen gemacht habe, war ich mit vielen Sozialarbeitern in Kontakt, die eben Mütter begleitet haben, die Kinder nicht behalten konnten aus verschiedenen Gründen. Und sie dann letztendlich auch zur Adoption freigegeben haben. Und in einem Gespräch hat mir dann eine Sozialarbeiterin gesagt, dass das in Südafrika gesetzlich so geregelt ist, dass selbst wenn eine Mutter entschieden hat, sie wird ihr Kind zur Adoption freigeben, dass sie nach der Geburt 90 Tage Zeit hat, ihre Meinung zu ändern. Und für diese 90 Tage suchen Sozialarbeiter dort immer Familien, das nennen die dann so Känguru-Eltern, um die Babys zu platzieren. Und das war so unser Gedanke, dass wir sagen, hey, das ist doch eigentlich was total Schönes, wenn man für diese 90 Tage einem Neugeborenen die Liebe geben kann, die es braucht und die ihm auch zusteht.
Und wie war das dann, als ihr als angehende Känguru-Eltern dann zum ersten Mal, was weiß ich, einen Termin hattet oder so, dass ihr wusstet, wow, jetzt könnte es passieren. Erinnerst du dich da?
Ja, das kam dann alles gar nicht.
Ja? Ach, das kam gar nicht?
Weil mitten in dem Prozess wurde ich dann das erste Mal schwanger. Und dann haben wir das natürlich irgendwie erstmal auf Eis gelegt, weil wir gesagt haben, okay, mit 2 Neugeborenen wird es wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Und ja, dann war es aber nun leider so, dass die Schwangerschaft nicht gehalten hat und ich eine Fehlgeburt hatte. Und da ist dann das erste Mal so wirklich eine Welt zusammengebrochen, also für uns beide. Und dann mussten wir erstmal weg, dann mussten wir erstmal raus und dann sind wir erstmal nach Deutschland gekommen und haben uns irgendwie sortiert und gesammelt. Und als wir dann zurückkamen, das war dann Anfang 2016, hatten wir so ein bisschen vergessen, dass wir ja eigentlich mitten in diesem Prozess steckten. Mhm. Und dann riefen aber die Sozialarbeiter wieder bei uns an und haben gesagt, ja, hallo, da sind wir nochmal. Erinnert ihr euch? Da war doch was. Und ja, wir haben jetzt hier so eine Situation und wir haben zwei Mädchen, Zwillinge, die dringend ein liebevolles Zuhause brauchen, aber nicht als Känguru-Eltern, sondern als Pflegeeltern.
Mhm.
Genau.
Und musstet ihr euch da, weil ihr hattet ja eine schwere Zeit hinter euch, so wie du das beschrieben hast, ja, musstet ihr euch da erstmal anschauen, in die Augen schauen und euch fragen, wollen wir das jetzt gerade noch?
Ja.
Oder war das sofort klar?
Also, es war sehr schnell klar, aber wir haben uns natürlich angeschaut und haben eine ganze Nacht lang das besprochen und sind dann am nächsten Morgen aufgestanden und haben uns angeschaut und haben gesagt, jetzt wissen wir, dass da zwei Mädchen ein Zuhause brauchen. Wir können doch gar nicht Nein sagen. Und das war von uns beiden so klar. Wir machen das.
Mhm. Und als ihr dann dahin seid, wie war das? Also wie war die Situation? Wer war dabei? Also beschreib mal, so ein bisschen Kino im Kopf.
Ja. Kino im Kopf. Die zwei Mädchen waren in einem, wie eine Art Krankenhaus, weil sie auch viel zu früh auf die Welt kamen und noch medizinische Betreuung brauchten danach. Und da kamen wir hin und da waren die Schwestern da und dann kamen sie so zu uns in den Raum, wo wir saßen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, war, ich hatte eine rosane Bluse an und Philipp hatte ein gelbes T-Shirt an. Und die Mädchen hatten auch beide, die eine was Rosanes, die andere was Gelbes an.
Ein Zeichen.
Genau so. Also ich glaube total an Zeichen vom Universum. Und das war für mich so, bumm, da ist es.
Ja.
Und dann haben wir ein paar Stunden mit denen verbracht und die waren wirklich schrecklich süß und lustig schon als Babys. Ich meine, da waren die fast 6 Monate alt schon. Und ehrlicherweise hatten wir dann eine Woche Zeit, um unser Zuhause fertig zu machen für zwei Babys. Und dann haben wir sie schon abgeholt und dann begann die Reise.
Also das war sozusagen die zweite Begegnung, als ihr sie dann abgeholt habt?
Nein, also wir sind in der Woche wir haben dann die Woche festgelegt und wir sind dann in der Woche natürlich noch dreimal hingefahren, also eigentlich immer nachmittags, um halt Zeit mit ihnen zu verbringen, damit sie sich halt auch an uns gewöhnen und uns ein bisschen kennenlernen und ein bisschen Vertrauen zumindest haben schon in die zwei Menschen, die sie dann da wegholen.
Wie waren dann die ersten Tage, die ersten Wochen? Was ist mit deinen Gefühlen da passiert? Wie hat sich das angefühlt, auf einmal zu viert zu sein?
Es war auf jeden Fall total aufregend. Mhm. Ich habe entschlossen, dass ich meine Arbeit, ich habe zu dem Zeitpunkt ja als Doula gearbeitet und hatte eine Yogaschule und ich habe bewusst entschlossen, ich lege jetzt mal alles auf Eis, um eben ganz intensiv da zu sein mit den beiden und wirklich ein Kennenlernen und eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und das hat wirklich super geklappt. Und auch Philipp war eigentlich vom ersten Moment an hin und weg und schockverliebt natürlich. Ja, also wenn man dann morgens aufwacht und so kleine, süße, lachende Mäuschen im Bett hat, die einfach nur pure Liebe sind, war es sehr schwer, sich nicht sofort zu verlieben, ehrlich gesagt.
Also du hast dich sofort verliebt dann.
Ja, ja, ja.
Jetzt, was ich mich frage, was ich noch nicht ganz verstanden habe, stand diese Liebe denn jetzt noch unter einem Vorbehalt oder war klar, die beiden bleiben jetzt auch?
Absolut nicht. Also es war ein großes Vorbehalt, weil wir als Pflegeeltern dann registriert waren. Und in Südafrika ist es eigentlich so, dass wenn man Pflegeeltern, wenn man Pflegeeltern ist, wie sagt man das richtig? Weiß ich, ist egal, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
dass man eigentlich erstmal nicht als Adoptionseltern in Frage kommt. Und das haben die Sozialarbeiter eigentlich auch relativ klar so gesagt am Anfang. Mhm. Und es vergingen dann natürlich Wochen und Monate und also im 1. März kamen die Mädels zu uns und im Juni haben wir dann all unseren Mut aufgebracht und haben bei einem Check-in-Call mit den Sozialarbeitern gesagt, wir wissen, dass wir nicht als Adoptionseltern angesehen sind derzeit, aber wir würden alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass es passiert. Wir geben, also es ist für uns nicht vorstellbar, unsere Töchter wieder abzugeben.
Das habe ich mir gerade auch so vorgestellt, weil von außen betrachtet könnte man sagen, ja, ach, man investiert vielleicht nicht alle Gefühle, weil man befürchtet, verletzt zu werden, wenn sie dann doch nicht bleiben können. Aber so wie du das beschreibst, Liebe lässt sich ja nicht dosieren.
Genau.
Oder?
Liebe lässt sich nicht dosieren, ja. Genau so ist es. Ja, dann hatten wir das große Glück, dass die Sozialarbeiterin, mit der wir sehr eng gearbeitet haben, sofort gesagt hat, wir sehen es genauso, die Mädchen gehören zu euch und wir werden euch dabei unterstützen und wir werden jetzt den Prozess starten, euch als Adoptionseltern, Adoptiveltern zu registrieren.
Und nun nähern wir uns ja auch der Situation, über die ich am Anfang schon gesprochen habe. Ne? Was waren denn die ersten Anzeichen, dass du dich gefragt hast, Moment, könnte ich hier schwanger sein?
Also das erste große Anzeichen war, dass ich eine unstillbare Fleischeslust hatte. Ich war davor 15 Jahre Vegetarier und teilweise sogar Veganer und bin eines Morgens aufgewacht und habe zu Philipp gesagt, ich kann es jetzt nicht mehr aushalten, ich brauche jetzt ein Steak.
Okay.
Seine verdutzten Augen werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Er hat mich angeschaut und gesagt, was ist mit dir nicht richtig? Und dann bin ich losgegangen und habe ein Steak gegessen zum Frühstück. Und dann habe ich am nächsten Morgen das gleiche Gefühl wieder gehabt und am Abend auch. Und ich wollte einfach immer nur Fleisch essen. Und ich habe mich gefragt, was ist da los? Ja. Und dann
und
wir haben
die Dinge
gemacht.
Dann, ja, wollte ich gerade fragen.
Ja.
Und wie war dieser Moment? Also ich stelle mir das vor, wie war dieser Moment der Gewissheit?
Zu dem Moment wusste ich ja nicht, dass es Drillinge sind. Ne? Zu dem Moment war einfach nur klar, okay, ich bin schwanger und da war die Freude natürlich immens groß.
Und hast du deinem Mann gleich davon erzählt?
Ja, klar. Ja, ja.
Und wie war das für ihn?
Für ihn war es auch natürlich großartig. Also klar, also der erste Moment war volle Freude, der zweite Moment war, okay, dann haben wir drei Babys, wir werden das schon irgendwie schaffen.
Mhm.
Und dann.
Und jetzt bin ich gespannt.
Genau.
Habt ihr einen Ultraschall oder sowas irgendwann gemacht?
Ja, klar.
Ja.
Und dann kam der Tag des ersten Ultraschalls. Und das war echt ein Tag, den kann ich gar nicht in Worte fassen. Also man liegt dann da. Und dadurch, dass ich ja eben in dieser ganzen schwangeren Geburtenwelt sehr zu Hause war, kenne ich mich halt auch sehr gut aus und sehe halt auch am Ultraschall sofort Dinge, wo ein anderer, der es halt noch nie vorher gesehen hat, vielleicht nicht sieht. Und ich habe sofort auf jeden Fall zwei Fruchtblasen gesehen.
Mhm.
Und der Arzt meinte dann auch schon so, aha, der wurde dann auch ruhig und dann sah ich auf einmal einen dritten und dann, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie es weiterging. Also ich hatte dann das Gefühl, der Boden geht auf und ich fall so runter und der Arzt meinte dann irgendwie Sachen wie, es ist kompliziert und Philipp saß da und hat nur gesagt, was ist hier los? Sag, redet mit mir. Und dann kam eben, es sind Drillinge.
Puh.
Ja. Und dann bin
das
ich,
ist im ersten Moment kaum zu fassen, so wie du das beschreibst, oder?
Ja, so war es auch. Und ich bin dann in eine totale Schockstarre verfallen. Ich konnte dann auch da gar nicht drüber reden. Ich habe das überhaupt nicht begriffen. Also ich habe das begriffen, aber ich wollte das nicht begreifen.
Mhm.
Und Philipp hat dann immer wieder, also wirklich bestimmt 10 Tage, 2 Wochen lang versucht, mit mir darüber zu reden. Und ich habe das total, ich habe das abgeschmettert. Ich habe gesagt, nee, das passiert nicht. Nein, das kann nicht sein. Und dann hatte ich irgendwann eine echte Panikattacke. Irgendwie, und danach war die Wahrheit dann auch bei mir in meinem Kopf angekommen.
Mhm. Also als die Wahrheit dann angekommen war, war dann da Freude oder war nach wie vor mehr Verunsicherung da oder immer noch ein bisschen Fassungslosigkeit?
Also es war Freude zum einen und das andere Gefühl war totale Angst. Weil ich ja eben wusste, was eine Drillingsschwangerschaft für eine Risikoschwangerschaft ist und was alles passieren kann.
Und was haben die Ärzte oder auch der Arzt gleich zu Beginn gesagt? Haben die sich auch dazu den Risiken geäußert? Oder?
Der Arzt zu Beginn, er hat gesagt, es ist kompliziert, es sind Drillinge. Und das Dritte, was er sagte, und ich bin auch nie wieder in diese Praxis zurückgegangen, war, also im Normalfall würde er jetzt empfehlen, dass man eben die 2 entfernt und eine Einzelschwangerschaft weiterführt. Ja. Also genauso.
Verstehe ich, dass du
ja, man konnte nichts mehr sagen.
Dass du da nicht mehr hin, ja, da bist du, dass du da nicht mehr hin bist, kann ich gut verstehen.
Ja.
Ich meine, jetzt hattet ihr zu Hause die Zwillinge und du hast dich ja im ersten Moment schon gefragt, wie wird das, als du schwanger gewesen bist, wie wird das jetzt mit dreien?
Ja.
Jetzt konntet ihr zusammenzählen und kommt auf 5.
Ja.
Erstmal, konnte das irgendwelche Auswirkungen auf das Adoptionsverfahren der Zwillinge haben?
Ja, da waren wir uns nie sicher. Deshalb haben wir es auch nie, also was heißt nicht nie, natürlich schon dann irgendwann, aber ziemlich lange nicht erzählt. Also den Sozialarbeitern nicht erzählt. Eigentlich so lange, bis ich dann schon in der 24. Woche im Krankenhaus lag. Erst dann habe ich gesagt, okay, wir müssen es jetzt erzählen. Und dann haben wir angerufen und dann haben wir es ihnen gesagt. Und dann kam auch sofort die große Erleichterung, weil die Sozialarbeiterin gesagt hat, also wenn sich für euch nichts verändert hat und ihr immer noch die Adoption durchziehen wollt, hat sich für uns auch nichts verändert.
Hatte sich denn nichts verändert? Also es ist ja schon auch eine Frage, ne? Also dein Mann eben, hattet ihr noch kein Kind und jetzt plötzlich möglicherweise die Verantwortung für 5 Kinder.
Ja.
Von 0 auf 5 in ein paar Wochen.
Ja.
Wie hat er das aufgenommen, so für sich? Konnte er das tragen?
Ja. Philipp war großartig in der Situation. Also bei Philipp ist ein Mensch, der macht etwas ganz oder gar nicht. Und es war auch wieder so eine Situation, wo er halt gesagt hat, ja, ich bin all in, wir machen das. Keine Frage.
Mhm. Das war für dich natürlich auch cool, ne?
Ja.
Oder? Dass er so dastand.
Natürlich, natürlich. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum wir uns ausgesucht haben gegenseitig.
Ja. Und sag mal, wie war das für die Zwillinge? Die waren ja noch klein, aber haben die auch mitbekommen, was da gerade alles passiert? So,
nee.
Zumindest den Ansatz?
Also am Anfang gar nicht. Als dann mein Bauch natürlich irgendwann immer größer wurde, haben sie natürlich das dann schon mitgekriegt. Und wir haben es natürlich dann auch erzählt und haben gesagt, dass da Babys drin sind und da waren die total süß. Ich meine, die haben natürlich keine Vorstellung davon gehabt, was da auf uns alle zukommt. Ja, als ich dann im Krankenhaus war, wie gesagt, ab der 24. Woche war ich eigentlich dann im Krankenhaus. Das war richtig schwierig, auch für die Zwillinge. Mhm. Also das war, die wollten mich überhaupt nicht besuchen kommen. Immer wenn sie dann mal da waren, waren sie eigentlich mehr mit den Krankenschwestern beschäftigt und haben die bespaßt als irgendwie mich. Ja, also.
Weil die Mami irgendwie eine andere war oder,
nee,
oder glaub, wie erklärst du das?
Ich glaube, weil das so, jetzt ist die Mami, also die Mami ist jetzt weg.
Mhm.
Und das war, glaube ich, für sie, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war einfach schwer von, ich bin immer da, 24/7 mit ihnen zu, jetzt bin ich halt nicht mehr da. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch natürlich mit ihrer Geschichte zu tun hat und mit ihrer leiblichen Mutter, das ist einfach natürlich nicht bewusst in dem Alter, aber schon so eine Art, jetzt werde ich wieder verlassen, da irgendwie hochkommt. Und so hat sich es auch angefühlt. Also die kamen damit überhaupt nicht klar. Die wollten mit mir nichts zu tun haben. Und irgendwann haben wir dann halt auch entschieden, dass es besser ist, wenn sie nicht mehr ins Krankenhaus kommen, um mich zu besuchen, sondern dass wir einfach dann telefonieren über Video.
Und wie war das in dir? Du hattest die ganzen Risiken im Kopf, auch Ängste im Kopf, aber irgendwann die Schwangerschaft dauert an, es sieht alles gut aus. Kam irgendwann dann auch so eine Vorfreude einfach auf? Konnte die sich Raum verschaffen?
Nee, eigentlich war die Angst überwiegend, ehrlich gesagt. Einfach nur Angst. Es war blanke Angst.
Und wie war dann, falls du es erzählen möchtest, die Geburt?
Die Geburt, ja. Die Geburt. Die Geburt war schön eigentlich. Also ich habe angefangen in der 24. Woche mit Wehen, was natürlich eine Katastrophe bedeutet bei Mehrlingsschwangerschaften so früh. Also und musste dann auch eben im Krankenhaus bleiben. Sie konnten die Wehen dann stoppen und ich habe dann wirklich jeden Tag, um jeden Tag, wo sie drin bleiben konnten, in meinem Bauch gekämpft. Und ja, wir haben es dann geschafft bis 29 irgendwie so. Und dann war aber klar, jetzt kommt Ostern und mein Muttermund war schon 5 Zentimeter geöffnet. Und ich habe auch wirklich da noch gekämpft und habe gesagt, nein, und jeder Tag zählt und jeder Tag zählt. Und das Einzige, was mir dann so ein bisschen im Kopf schwirrte, ist, wenn jetzt Ostern ist und wir hier in irgendeine Notfallsituation kommen, weil die Wehen wieder losgehen oder weil irgendwas ist und ich dann nicht die Ärzte da habe, die ich da haben möchte, das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Und dann haben wir eben entschieden, dass wir vor Ostern den Kaiserschnitt machen werden. Und ja, dann wurde ich abgeholt. Dann lag ich da im OP und zum Glück eben mit super tollen Ärzten, die das auch so gemacht haben und so gut es ging eben auch unsere Wünsche bedacht haben. Zum Beispiel, ich wollte keinen Sichtschutz. Ich wollte, wenn ich schon mit Kaiserschnitt gebäre, das voll und ganz erleben. Es war natürlich für Philipp ein bisschen schwierig. Also der musste die ganze Zeit irgendwie mit dem Rücken nach da unten sitzen, weil das ist natürlich nichts für schwache Gemüter im Sinne, die das noch nie erlebt haben.
Ja. Und gab es denn dann diesen Moment, den, wenn du so von Vorstellungen sprichst, in dem du dann die Babys gereicht bekommen hast und so Körperkontakt herstellen konntest? Hattest du den?
Nein, leider nicht. Also wie gesagt, 29. Woche. Sie waren immer noch echt klein. Und wenn ich sage 29. Woche bei einem Einling, kein Problem. Bei Mehrlingen immer ein Problem. Also nicht immer, aber natürlich viel mehr ein Problem. Und bei Drillingen und mehr noch viel größer halt. Und die wurden quasi, sie kamen raus. Philipp durfte dann die Nabelschnur durchtrennen. Und dann sind sie sofort auf den Untersuchungstisch und wurden eigentlich auch sofort intubiert und wurde sofort über die Bauchnabel, über die Nabelschnur in Zugang gelegt und das erste Mal gehalten. Auf mir, auf meiner Brust liegend, hatte ich unser Mädchen, Alba, nach, ich glaube, 8 Tagen.
Okay. Ja. Heißt das, es gingen die Sorgen und die Ängste, die du ja während der Schwangerschaft gehabt hast, erst noch ein paar Tage weiter oder konnten dir die dir bekannten Ärztinnen und Ärzte denn eine Ruhe geben und konnten die sagen, wow, es wird alles?
Ja, also die waren alle sehr zuversichtlich, ja. Das haben sie auch immer wieder gesagt. Aber also besonders unser Mittlerer hatte einfach wirklich massive Probleme mit den Lungen. Und war sehr lange intubiert und es ging wirklich, also sie geboren sind sie am 24. April und am 6. Juni sind sie aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und klar, gegen Ende wird dann, wenn man sieht, okay, jetzt werden sie nicht mehr beatmet, jetzt haben sie nur noch ein bisschen Sauerstoff zur Unterstützung, jetzt irgendwann konnte ich dann anfangen zu stillen. Natürlich sind das alles so kleine Meilensteine, die man total feiert und die einem auch dann ein bisschen so die Ängste nehmen. Aber die waren halt immer noch so winzig klein und die mussten selbst, als sie nach Hause kamen, noch so an den Windeln so Monitore tragen, der Alarm schlägt, wenn die Atmung aussetzt und das passiert auch wirklich. Also,
ich meine, viele sind ja schon mit einem Kind überfordert. Wenn du jetzt so die Zeit ansprichst, als sie dann zu Hause waren, wie war das? Wie habt ihr das hinbekommen? Wie sehr hat dich das auch überfordert mit 5 Kindern?
Also, wir hatten das große Glück, dass meine Eltern dann gekommen sind und auch 3 Monate blieben. Also, das war natürlich eine mega Unterstützung. Und auch besonders schön natürlich für die Zwillinge, die dann ja auch die Großeltern so nah hatten und eine sehr enge Bindung aufbauen konnten. Meine Eltern haben halt alles übernommen, was das Thema Kochen und Essen und Einkaufen und so angeht. Dann hatten wir das große Glück, dass wir uns in Südafrika eben auch fremde Hilfe leisten konnten. Wir hatten dann ich hatte dann eine Nachtschwester, die mir nachts geholfen hat. Und tagsüber hatte ich auch Nanny würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein Engel, der eben mit angepackt hat, wo eben gerade anzupacken war. Und ohne die hätte ich das auch nicht geschafft.
Wenn du so sagst, du hast auch nachts Unterstützung gehabt, wie temperamentvoll sind deine Kinder denn? Also waren das in der ersten Zeit eher ruhige Kinder, die so entspannt durchgeschlafen haben oder eher das Gegenteil?
Ja, also auch da mit Frühchen ist da nichts mit Durchschlafen und einfach go with the flow, das gibt's da nicht, sondern dadurch, dass sie eben so klein waren, mussten sie alle 2 Stunden geweckt werden. Also sie wären von alleine nicht aufgewacht, aber sie mussten geweckt werden, um eben zu trinken und die Windeln zu wechseln, weil auch die Haut von so Frühgeborenen sehr, sehr empfindlich ist und sich sofort entzündet, wenn da die Windel zu lange nass ist und so. Und deshalb, also unser Leben lief einfach nur noch nach Schedule, nur nach Terminplan, mehr oder weniger.
Wie sehr hat dich das auch an Grenzen gebracht oder vielleicht auch drüber hinaus?
Also diese Struktur hat mir ehrlich gesagt eher Halt gegeben.
Ja, aber diese Gesamtsituation, also mit 5 Kindern diese ständige Verantwortung und immer nach Schedule, ja, das gibt Halt, aber es ist ja auch nicht viel Luft links und rechts. So hört sich das zumindest für mich an.
Ja, gar keine Luft. Und es hat mich jeden Tag an meine Grenzen gebracht, natürlich. Mhm. Also ich erinnere mich wirklich so ganz genau an diese Zeit auch nicht, weil man so in diesem Funktionieren war und es ist ja auch jeden Tag eigentlich mehr oder weniger nur das Gleiche passiert, aber ich habe natürlich ständig irgendwie vor Erschöpfung geweint, in der Dusche, auf dem Boden gesessen und ja, ich war einfach.
Also warst schon nah am Nervenzusammenbruch, kann man schon sagen?
Ja, ich glaube, öfter mal, ja. Mhm. Ja.
Du hast ja gesagt, ach, Mutter sein, das gehörte immer schon so zu deinem Bild von deinem Leben. Schon als du klein warst, warst du irgendwie schon Mutter, so in Gedanken oder im Gefühl. Wie viel Druck hast du dir denn gemacht? Welche Vorstellungen waren da so in dir, auch eine gute Mutter sein zu wollen, sein zu müssen?
Mhm. Ja, wow. Da triffst du einen total wunden Punkt. Ich bin auch eine totale Perfektionistin, so in meiner Natur. Und der Druck, den ich mir selbst gemacht habe oder auch jetzt, ehrlich gesagt, mir immer noch mache, ist immens. Mhm. Also ich fühle mich ständig als Versager und wieder irgendwie gefailt. Und oh, jetzt konntest du da wieder nicht ruhig bleiben und hast die Nerven verloren und warst irgendwie lauter, als du wolltest. Und ja, also das ist immer noch so echt schwierig für mich.
Wenn du sagst, es gab gar keine Luft links und rechts, gar keine, wie sieht's denn da aus? Also hast du jetzt auch mal Erholungsphasen oder hast du dir die dann mehr und mehr auch geholt? Also Erholungsphasen, damit meine ich auch mal eine Zeit nur für dich durchatmen, was anderes machen. Musstest du dir das erobern oder wie ist es dann weitergegangen?
Ich glaube, als sie ganz klein waren, so die ersten 2, 3 Jahre, habe ich das einfach gar nicht gemacht. Und dann habe ich es gemacht, weil dann Philipp zum Beispiel mich dazu gezwungen hat. Mhm. Und auch jetzt, also klar, jetzt sind die fast 9 und 10,5. Ich habe jetzt mir überlegt, vor 1,5 Jahren, ich brauche jetzt mal wieder was für mich und habe mir dann halt einen Job gesucht, damit ich irgendwie auch mal was anderes mache, als immer nur mich um meine Kinder Gedanken kreisen und um den Haushalt und um alles andere, was halt so noch anfällt in einem Familienleben. Und das hat mir wirklich gut getan, aber ich merke natürlich schon, ich könnte eigentlich ja auch, also warum nutze ich die Zeit, wenn die in der Schule sind, eigentlich nicht, um jetzt wirklich Sport zu machen, wieder mehr Yoga zu machen und wieder mich mehr um mich selbst zu kümmern. Warum habe ich mir jetzt auch noch einen Job gesucht eigentlich? Mhm. Also ich weiß nicht, ich bin da immer so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen schizophren. Mhm.
Also es fällt dir nicht leicht, dir was richtig Gutes zu tun, ne? Und dir auch Zeit für dich zu gönnen irgendwie. Wie du sagst, ich meine, in so einem Perfektionismus steckt ja auch manchmal so ein Gefühl, immer was leisten zu müssen oder so. Ich muss sagen, mir ist das auch nicht ganz fremd. Also hat das was miteinander zu tun? Was denkst du?
Ja, sicher. Ja, sicher. Total. Ja. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich gesellschaftlich, ja, also ich glaube, die Gesellschaft spielt da auch eine riesengroße Rolle, weil Mütter, die einfach zu Hause sind, werden ja teilweise schon, ach so, du hast also keinen Job. und so von der Außenwelt behandelt, was ja totaler Schwachsinn ist, weil eine Mutter hat ja 10 Jobs gleichzeitig, die aber halt keiner sieht.
Ja, genau. Wenn du das ansprichst, wie ist es denn mit deinem Mann gelaufen? Ich meine, alles, was du bisher gesagt hast, war, er war da von Anfang an, er hat auch dafür gesorgt, dass du dir mal eine Auszeit nimmst. Oft ist es ja eine Probe für eine Beziehung, für eine Ehe, wenn Kinder da sind. Hattet ihr auch mal schwere Zeiten oder seid ihr da sehr gut durchgekommen bis heute?
Total. Also er ist ein total involvierter Papa und ist auch immer da. Also er arbeitet auch meistens von zu Hause und ist natürlich so auch mal eben schnell greifbar. Aber es ist natürlich so, dass er arbeitet, ne? Und das eigentlich jeden Tag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr. Mhm. Aber Philipp ist halt so ein Papa, der dann am Wochenende sein Handy komplett weglegt und mit 5 Kindern Skifahren geht und mit 5 Kindern ins Schwimmbad fährt oder mit den Jungs mal alleine ein Wochenende zum Biken oder mit den Mädels dann mal irgendwie zum Reiten. Also er ist in jeder freien Minute voll und ganz da.
Also er ist auch nah. Er ist nah den Kindern und hat eine Herzensbindung sozusagen. Mittlerweile wohnt ihr ja auch wieder in Deutschland. Warum habt ihr euch dazu entschieden?
Warum haben wir uns dazu entschieden, ja? Also zum einen war so der Aspekt, ich habe eine sehr enge Bindung zu meinen Eltern und ich wollte, weil ich das als Kind auch nie hatte, eine Nähe zu den Großeltern für meine Kinder oder für unsere Kinder. Der andere Aspekt ist natürlich auch mit 5 Kindern und Schule und war echt in Südafrika, wäre da nur eine Privatschule eigentlich mehr oder weniger in Frage gekommen und das ist bei 5 Kindern halt schon auch eine finanzielle Hausnummer. Und der Aspekt der Sicherheit, also der war eigentlich auch relativ weit oben und das war auch bei Philipp so ein Argument, weil also eigentlich würde Philipp natürlich lieber in Südafrika leben. Mhm. Aber der Gedanke, dass unsere Kinder halt hier alleine in die Schule fahren, allein zu ihrem Sportprogramm, allein zu ihren Freunden, einfach diese Freiheit erleben dürfen, die wir auch als Kinder erlebt haben, das ist einfach so unersetzlich und das trägt auch so viel zu dem Gefühl in den Kindern bei, sie werden jetzt groß und die Grenzen gehen immer weiter auf und so und das ist schon zur Selbstständigkeit auch, ne? Die sind total autark.
Wenn du diese Freiheit ansprichst und auch was sie so alles machen, höre ich daraus, dass es den 5 Kindern gut geht?
Denen geht's blendend.
Na schön.
Denen geht's blendend, die sind sehr aufgeweckt, froh, munter, frech, lustig, anstrengend und wie man sich's halt so vorstellt in einer Großfamilie.
Und zoffen die sich denn regelmäßig auch mal oder läuft das eher harmonisch da in euren 4 Wänden?
Also der erste Zoff beginnt morgens um 6, wenn sie aufstehen, um in die Schule zu gehen. Mhm. Und der letzte findet dann statt, wenn sie abends im Bett liegen und sich darum streiten, wer jetzt dran ist mit Kuscheln.
Oh, verstehe.
Also der Zoff ist durchgehend. Und das muss ich auch tatsächlich sagen, finde ich so anstrengend. Alles andere finde ich jetzt gar nicht mehr so anstrengend. Mhm. Aber diese emotionale Forderung, ständig das Gefühl zu haben, es muss irgendwie fair sein und die untereinander das halt auch so einfordern, das finde ich echt anstrengend. Und dadurch, dass sie eben so nah aneinander sind im Alter, haben sie halt so ähnliche Bedürfnisse.
Ich meine, sie sind ja zusammen aufgewachsen. War es überhaupt jemals mal ein Thema unter den Geschwistern, dass die einen leibliche Kinder sind und die anderen adoptiert?
Ja, ist eine gute Frage. Also für die Drillinge überhaupt nie. Für die Drillinge, also zumindest weiß ich es nicht anders und erlebe es auch nicht anders. Für die Drillinge ist es einfach, das ist klar, sind unsere Schwestern, also da gibt's gar keine Frage. Bei den Zwillingen ist es schon manchmal so, aber auch durch die Außenwelt natürlich ein bisschen beeinflusst.
Was heißt das?
Naja, sie sind offensichtlich schwarz, wir sind offensichtlich weiß und in der Schule spätestens kamen dann die ersten Kommentare wie, ja, aber das kann doch gar nicht dein Bruder sein, weil der ist doch weiß und du bist doch schwarz oder das kann gar nicht deine Mutter sein, weil die ist doch weiß und du bist doch schwarz. Und also alleine schon daher ist es natürlich für sie oft schwieriger ein bisschen zu navigieren. Mhm. Da versuchen wir halt einfach, ihnen richtige Antworten an die Hand zu geben, dass sie eben sich nicht hilflos fühlen in solchen Situationen.
Mhm. Gibt es denn auch Reaktionen, die euch richtig wütend machen von außen?
Ja, klar.
Ja. Mhm.
Natürlich. Also das jetzt noch nicht so sehr auf das Thema Adoption, aber auf das Thema Hautfarbe und Rassismus, den wir begegnen, den sie begegnen in der Schule, ist schon immens. Also,
und wenn du hast es ja gerade angedeutet, wie geht ihr dann mit diesen Formen von Rassismus in der Familie um?
Also wir in der Familie, wir sprechen total viel und intensiv und oft darüber. Wir lesen Bücher darüber, dass auch die Kinder das nicht nur jetzt so ansehen, als ja, das ist das, was Mama und Papa sagen, sondern auch das ist das, was in Büchern steht. Wir haben natürlich auch manchmal so kleine Situationen, die man jetzt nicht als Rassismus bezeichnet, aber also die Mädels sitzen am Tisch und malen. Die Alba, meine weiße Tochter, sagt zu Lina, Lina, gib mir mal die Hautfarbe. Mhm. Und was macht die Lina? Die nimmt halt den hellrosanen Stift. Und dann sage ich zu ihr, ich sage, aber Lina, das ist doch gar nicht deine Hautfarbe. Und dann sagt sie halt, ja stimmt. Man ist so konditioniert darauf oder die Kinder sind so konditioniert darauf, dass die Hautfarbe halt rosa ist. Ja, seitdem gibt es natürlich bei uns eine Reihe an Stiften, die alle Hautfarben also repräsentieren, sage ich jetzt. Ja, da habe ich vorher auch nie drüber nachgedacht.
Aber,
ist halt ein Lernprozess.
Und die Reaktionen von außen sind jetzt aber nicht so massiv, dass ihr euch nicht wohlfühlt als Familie in eurer Umgebung.
Nein, also teilweise ist es halt den Rassismus, den sie in der Schule von anderen Kindern erleben, so traurig es ist. Ich meine, Kinder werden ja nicht als Rassisten geboren, ne? Das kommt ja nicht von irgendwo, dass ein Kind zu meiner Tochter sagt, du gehörst nicht in dieses Land. Geh zurück nach Afrika, hä? Aber
ich meine, du bist in München groß geworden. Desillusioniert sowas auch?
Nee, also ich meine, ich habe einen italienischen Papa und habe selbst als Kind und in der Schule und auch von Lehrern Rassismus erfahren. So Dinge wie, du bist selber Ausländer, du brauchst nicht mitreden und so. Und ehrlicherweise war ich als Kind schon, ich habe mich immer schon gegen Dinge aufgelehnt, die unfair waren. Und so mache ich das halt hier auch. Also ich gehe zu den Lehrern, ich gehe zu der Direktorin, ich gehe auch auf Eltern zu direkt, wenn ich die Kontakte zu denen habe und sage, hör zu, das ist passiert. Ich weiß, dass es wahrscheinlich keine böse Absicht war von deinem Kind, aber ihr habt hier echt Aufklärung zu tun. Und die meisten, muss ich sagen, sind wirklich auch dankbar darüber, weil es ist ja auch so, wenn ich mit meinen liebsten Freunden rede, am Anfang war das so, ja, und dann die Farbigen, dann sage ich, nee, das sind schwarze Kinder und das darf man auch so sagen. Und wenn du es schreibst, dann schreibst du schwarz übrigens groß. Und die meisten Menschen sind einfach dankbar.
Wenn wir nochmal deinen Alltag sehen, du hast ja gesagt, Mensch, das fällt dir schwer, dir Zeit zu gönnen, auch für dich alleine mal zu sein und nicht nur Arbeit zu sehen und die Familie zu sehen. In welchen Situationen hast du so Momente, wo du dich dann spürst, wo du durchatmen kannst? Gibt's da bestimmte Phasen, Tage, Rituale mittlerweile?
Ja, also ein Ritual ist definitiv der Spaziergang mit meinem Hund. Leider dadurch, seit ich jetzt den Job habe, nicht mehr jeden Tag so intensiv, aber immer eigentlich eine Stunde im Wald, in der Natur sein. Das sind so Momente, wo ich auf jeden Fall wieder auftanke und schöne Gespräche mit meinen engsten, mit meinem engsten Kreis, mit meinen Freundinnen, die ich wirklich immer pflege und die mich dann auch manchmal begleiten auf Spaziergängen oder auch mal mit einer Freundin jetzt mal ein Wochenende wegfahren oder so. Das geht jetzt alles und das mache ich auch.
Also ich finde, insgesamt hört sich das ja gut an, wie es euch im Moment geht. Den Kindern geht es auf jeden Fall blendend, hast du gesagt. Ja, eurer Beziehung geht's gut. Du kämpfst vielleicht noch mit deinem Perfektionismus, ne, und dem Wunsch, irgendwie Freiräume dir zu erobern, aber irgendwas lässt das nicht zu. Was wünschst du dir jetzt für deine Familie und dich, wenn du so an die Zukunft denkst?
Ich habe schon immer so ein Bild vor Augen, dass wir alle zusammen auf einer riesengroßen grünen Wiese an einem riesenlangen Tisch sitzen und meine Eltern hoffentlich noch ganz lange dabei sein können. Und es strahlend blauer Himmel ist und wir einfach einen Riesenspaß zusammen haben und wild durch die Gegend tanzen auf dieser Wiese und lachen. Also das ist so meine Idealvorstellung.
Oh, das ist ein tolles Bild. Ja, das ist Kino im Kopf. Ich sehe diese Wiese gerade vor mir und den langen Tisch. Und was würdest du sagen nach all dem, was du erfahren hast, was ist dir heute im Leben wichtig?
Zu vertrauen, auf die Liebe zu vertrauen und aufs Universum zu vertrauen, dass es schon manchmal zwar schwierig ist, aber es nicht ohne Grund so ist. Und die ganzen Ängste und diese ganze Zeit nicht Mutter zu sein, ich meine, was soll ich sagen? Ich bin mit 5 Kindern beschenkt worden und auch wenn es schwierig ist, es muss auch schwierig sein und nur so wächst man.
Dann wünsche ich dir auch weiterhin ganz viel Vertrauen in die Liebe, ins Universum und sag vielen Dank, Vanessa. Es war sehr spannend, dich kennenzulernen. Und dir alles Gute
Dankeschön.
Weiterhin.
Vielen Dank.
Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Nadine Ackermann, Barbara Christopher, Sven Hauser, Isabel Meyer, Produktion Michael Wagner. Und vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr die Zeit bis zu unserer nächsten Folge überbrücken wollt, dann habe ich hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Gibt's in eurem Leben eine Person, ohne die ihr heute nicht der oder dieselbe wärt? Genau darum geht es im Podcast Mein Mensch. Jede Folge erzählt von einer Begegnung, die ein Leben verändert hat. Vom Stammzellenspender bis zur freundlichen Nachbarin. Ab sofort erscheint dieser Podcast wieder jeden Mittwoch im ARD Sounds. Bis bald bei Das wahre Leben. Und solltet ihr Kritik, Lob oder selbst eine interessante Geschichte zu erzählen haben, meldet euch unter daswahreleben@swr.de. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.